Es ist schön, einen Jahresausklangsgottesdienst mit euch zusammen zu feiern. Aber lasst mich eins an den Anfang stellen. Der letzte Sonntag Gottesdienst bei euch war ein großes Erlebnis für mich. Und mir ist da bewusst geworden, wenn die Kinder in der Hauptsache den Gottesdienst gestalten, mit ihrem Singen und mit den passenden Bildern dazu, da sind wir Älteren, wir Erwachsenen doch eigentlich abgemeldet. Da können wir das höchstens begleiten mit guten Worten und mit unserer Freude, die wir dann mit den Kindern teilen. Ich glaube auch, dass der ganze Himmel sich gefreut hat über den Gottesdienst, den wir letzten Sonntag hier erlebt haben. Aber als ich dann nach Hause ging, da bin ich doch ein wenig besorgt gewesen. Und da habe ich mich gefragt, kann ich solch einer lebendigen, dynamischen Gemeinde die Gedanken eines Großvaters mitteilen zum Jahresausklang? Aber ich habe mich dann getröstet und gesagt, es werden nicht so viele da sein, sodass wir gemeinsam doch über das nachdenken können, was ich mir vorgenommen habe. Nun, was uns Ältere am Jahresende bewegt, das hat Mose ja schon im 90. Psalm treffend ausgedrückt, wenn er sagt, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Andere Übersetzer betonen diese Flüchtigkeit des Lebens noch viel stärker. Es ist flüchtig wie ein Seufzer, wie ein Spinngewebe, wie ein Ton, der verhallt, wie ein Schattenbild geht der Mensch dahin, wie ein Hauch. Und die englische Übersetzung bringt es dann richtig auf den Punkt, wir bringen unsere Jahre zu wie eine Geschichte, die erzählt wird. Und wenn sie zu Ende erzählt ist, dann wird das Buch zugeklappt. Das war's dann. Die Geschichte, die unser Leben erzählt hat. Natürlich kann ich das lächelnd sagen, denn alle, die hier sitzen, auch ich, wir haben ja eine Hoffnung, die darüber hinausgeht. Nun, welche Geschichte wird das Jahr 2019, wenn es denn zu Ende geht, in diesen Tagen über dein Leben erzählen? Vor mehr als 30 Jahren sprach mich nach dem Gottesdienst eine ältere Dame an. Und sie sagte mir als erstes, heute bin ich nach 50 Jahren das erste Mal wieder zum Gottesdienst gekommen. Die Geschichte, die sie mir zu erzählen hatte, die hat mich interessiert. Ich war eingeladen, sie zu besuchen. Ihre Tochter in mittleren Jahren war auch dabei. Und da entstand so etwas wie eine festliche Stimmung, als sie anfing zu erzählen. Sie war als junges Mädchen getauft worden, also in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, hatte dann einen Mann geheiratet, der ihren Glauben nicht geteilt hat. Und sie war dadurch, die Kriegs- und Nazi-Zeit mag auch eine Rolle gespielt haben, vom Glauben abgekommen. Und jetzt, an diesem Wochenende, wo ich da war, war sie das erste Mal wieder zum Gottesdienst gekommen. Warum? Weil ihr Mann gestorben war. Und sie hatte sich an das erinnert, was sie einmal in der Taufe Gott versprochen hatte. Und sie hat die Verbindung wieder gesucht. Und das Festliche, was da geschah, als ich sie besuchte mit ihrer Tochter, das war nicht das teure Porzellan, was auf dem Wohnzimmertisch stand, auch nicht die Kekse und der Duft des Tees. Sie hatten ihre Bibeln hingelegt und etwas zum Schreiben und hatten mich gebeten, mit ihnen noch einmal die gemeinsame Hoffnung, die wir doch haben, unseren Glauben mit ihnen zu besprechen, vom Wort Gottes her. Und das war das Festliche. Und ich erlebte etwas von der Freude, die ein Mensch erlebt, wenn das Wort Gottes neu in sein Leben eintritt, wieder neu. Ich habe dann, sie sind umgezogen nach Norddeutschland, haben dort, ich habe die Verbindung mit ihnen aufrechterhalten, brieflich, bis zu ihrem Tod. Ihre Tochter hat sich dort taufen lassen. Und ich habe mich danach gefragt, was bewegt einen Menschen, wenn er nach 50 Jahren, wenn ein halbes Jahrhundert vergangen ist, sich wieder an das Wort Gottes erinnert und es ihm wichtig werden kann. Ist es das, was ein junger Mann bei seiner Taufe auf der Marienhöhe, ich war auch dabei, mag schon 45 Jahre her sein, da wurde er gefragt, was bewegt ihn denn in diesem Augenblick der Taufe, warum schließt er sich dieser Gemeinde an? Und er hat geantwortet, es ist die Gemeinde mit der größten Erkenntnis über das Wort Gottes. Ich war nicht zufrieden mit dieser Antwort. Und ich habe gehofft, dass es nicht das einzige Motiv war, was ihn bewegt hat. Denn das ist so ungefähr, und da spreche ich jetzt mal euch Ehefrauen an, das ist so ungefähr, als wenn ein junges Mädchen ihren Partner fragt, den sie zu heiraten gedenkt, was ist eigentlich der Grund? Warum willst du mich heiraten? Und er würde dann antworten, du passt am besten in die Stellenbeschreibung hinein, die ich in meinem Hinterkopf habe, dieser Anforderungskatalog, da hast du die höchste Punktzahl erreicht. Ich hätte nicht geraten, solch einen Mann zu heiraten, denn der hat an sich ja nur eine Hausangestellte gesucht. Und er hat gedacht, das sei am billigsten, wenn man sie heiratet, die kostet nichts. Nein, der höchste Erkenntnisstand, das darf nicht das einzige Motiv sein. Denn wenn Enttäuschungen, Ärger, Ungerechtigkeiten aufkommen, dann könnte der hohe Erkenntnisstand einer Gemeinde dir wenig helfen und nicht das sein, was dich in der Gemeinde hält. Ich kenne eure Antwort nicht, was euch in der Gemeinde hält. Aber wir wollen ein wenig darüber nachdenken heute, uns die Zeit nehmen, dieser Frage nachzugehen. Es könnte ja der Tag kommen, an dem eure Treue, unsere Treue zur Gemeinde auf eine harte Probe gestellt wird. Spätestens dann müssen wir wissen, was uns in der Gemeinde hält. Wenn ich darüber nachdenke, was mich in der Gemeinde hält, dann finde ich nur eine Antwort, was diese geheimnisvolle Anziehungskraft ausmacht, die mich festhält und nicht loslässt, der ich mich nicht entziehen kann. Es steht in Jeremia 31, Vers 3. Der Herr ist mir erschienen von ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich gebe gern zu, dass diese Erkenntnis erst mit den Jahren gewachsen ist. Denn die ersten Bibelstunden, die ich bekam, da ging es auch über das prophetische Wort. Und ich war begeistert. Das Buch Daniel, wo ich das erste Mal gelernt habe, die Weltgeschichte ist hier nicht ein ewiger Kreislauf, der nie ein Ende findet, sondern ist auf ein Ziel hingerichtet. In meiner Gemeinde studieren wir jetzt im nächsten Vierteljahr das Buch Daniel. Ich freue mich schon darauf, das in allen Einzelheiten noch einmal wiederzuhören. Das Kommen der Weltreiche, das Vergehen der Weltreiche, bis Christus sein Reich aufrichtet. Das ist ja das Thema im ganzen Buch Daniel, hat mich angesprochen. Das nächste, was mich angesprochen hat in der Gemeinde, was mich auch hält, die Gemeinschaft, das Zusammensein, das Füreinander-Dasein, das Miteinander beten und singen. Für mich in den ersten Jahren war das mein eigentliches Leben. Denn als ich Lehrling war, ein Maschinenschlosser-Lehrling, der raue Ton die ganze Woche durch, ich habe mich gesehnt nach der Gemeinde, nach der Gemeinschaft. Das war mein Leben, da habe ich durchgeatmet. Aber dann kam die Phase, und die hat bis heute angehalten, der Herr ist mir erschienen von ferne, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Stell dir vor, es jagt jemand zu dir, ich mag dich, ich hab dich gern, du bist mir wertvoll und ich möchte, dass du das weißt und ich verspreche dir eines, ich werde dich nie im Stich lassen, du darfst immer mit mir rechnen. Ob dich das beeindruckt? Also mich hat es schon beeindruckt. Besonders, wenn es dir so geht wie mir damals als junger Bursche. Ich war eher zurückhaltend, ein Einzelgänger, auch nicht kontaktfreudig. Und dann kommt jemand und sagt mir, ich hab dich lieb, so wie du bist. Du kannst mit mir rechnen. Das Wort, das habe ich dann für mich doch einmal freudig vereinnahmt. Da ist jemand, der mich mag. Das hat mir Freude bereitet. Ist jemand hier, der nicht gerne geliebt wird? Es meldet sich keiner. Da bin ich froh und dankbar. Ich werde auch gerne geliebt. Für mich ist es äußerst attraktiv, dass jemand da ist, der mich begleitet auf all den Wegen meines langen Lebens und daran festhält, auch in dem Auf und in dem Ab. Ich habe dich lieb. Ich vereinnahme also dieses Wort, als sei es mir persönlich gesagt. Und wenn ein Prediger dieses wunderschöne Wort bei der Taufe jemanden mitgibt auf seinen Lebensweg, dann tut er das ganz bestimmt im Namen und im Auftrag Gottes. Wenn ich jedoch genau hinschaue, wann und wem dieses Wort das erste Mal gesagt wurde, dann bin ich überrascht. Es ist dem Volk Gottes an einem Tiefpunkt seiner Geschichte gesagt worden. Sie waren in Gefangenschaft, ihre Städte waren zerstört, sie waren entwurzelt, heimatlos, verzweifelt, schuldbeladen. Und all das hatte sie nicht unverhofft getroffen. Jeremia beklagt sich in Kapitel 25, Verse 3 bis 4. Ich habe euch nun 23 Jahre gepredigt, aber ihr habt nicht hören wollen. Auch den anderen Propheten habt ihr nicht hören wollen und eure Ohren mir nicht zugekehrt und mir nicht gehorcht. Und jetzt war alles so gekommen, was die Propheten auch Jeremia vorausgesagt hatte. Und da kamen Fragen und Befürchtungen auf, im Volk, bei jedem Einzelnen. Diese Befürchtungen, die am Ende der Klagelieder Jeremias formuliert werden, Kapitel 5, Vers 22. Hast du uns denn ganz verlassen und verworfen? Bist du allzu sehr über uns erzürnt? Meine Lieben, es ist schlimm, wenn solche Antworten nur in der Luft stehen bleiben und keine Antwort finden. Solche Gedanken, die einen Menschen bewegen. Sind euch auch schon mal, vielleicht im letzten Jahr, solche Gedanken gekommen, dass du dich alleingelassen fühltest? Keine Antwort auf deine Klagen, auf deine Fragen gehört hast? Mir ist es mal so gegangen und ich habe das Datum in meiner Bibel festgehalten. Ich habe das dabei geschrieben. in diese kleine Begleitbibel, die mich seit Jahrzehnten begleitet hat, auch immer im Handschuhfach war, sogar in meiner Brieftasche, wenn ich unterwegs war. Ich muss dazu sagen, die meisten von euch wissen das, ich bin 19 Jahre als Buchevangelist von Haus zu Haus gegangen, habe unsere christlichen Bücher, auch Gesundheitsbücher, verkauft und mit den Leuten Gespräche geführt, 19 Jahre lang, jeden Tag so 7 bis 8 Stunden. Und da war ich einmal, und das Datum steht hier, 11.07.1961, Vedderwaden habe ich dabei geschrieben. Vedderwaden bei Wilhelmshaven. Und da habe ich gearbeitet, wie immer. Ich hatte noch 2 Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter dabei. Wir sind immer zu viert unterwegs gewesen. Und plötzlich war mein Erfolg abgeschnitten. Ich verkaufte nichts mehr. Ich konnte jede Woche ins Arbeitsfeld fahren und musste Geld mitbringen, anstatt dass ich was mit nach Hause gebracht habe für meine Familie. In der ersten Woche habe ich mir gesagt, das ist ein hartes Pflaster. Da las ich noch in einer Buchhandlung, ein Buch stand da, hatte ein Pfarrer geschrieben, die Unkirchlichkeit des Jeverlandes. Habe ich gedacht, armer Kerl, der steht am Sonntag da vor 7 Leuten und hat das immer in Buchform rausgebracht. Unkirchlich sind die Leute hier, habe ich mir auch gesagt, kann sein. Ich ging da mal am Jever Schloss vorbei, vor dem Tor, da stand einer mit so einem Sprechpult. Ich habe mich im Moment dazugestellt, waren so 2, 3 Dutzend Leute, da guckte ich genau hin. Ein Mann mit so einem dicken Brillengläsern, war es Erich Ollenhauer. Der Vorsitzende der SPD damals machte Wahlkampf. Habe ich gedacht, Erich, dir geht's genau wie mir. Du schaffst es auch nicht, dass sich die Leute massenhaft dahinstellen und dir zuhören. In der 2. Woche ging's genauso weiter. Und ich habe wieder nachgedacht. Vielleicht liegt es an meinem Gespräch mit den Leuten. Vielleicht spricht sie das nicht mehr an. Aber ich hatte bis dahin immer guten Erfolg damit gehabt, konnte immer dankbar und zufrieden sein. Da kam die 3. Woche. Bis Mittwoch ging wieder so weiter. Aber wir sind ja hart im Nehmen, wir haben nicht das Wort Jesu in Anspruch genommen. Wenn sie euch nicht annehmen, dann schüttelt den Staub von euren Füßen und geht woanders hin. Nein, habe ich nicht gemacht. Wir müssen weiterarbeiten. Und den Mittwochabend war ich dann doch mutlos und fragte mich, hat Gott mich jetzt im Stich gelassen? Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Habe ich ihn betrübt in irgendeiner Weise? Ich habe überlegt, ich wusste aber nichts. Mir fiel nichts Besonderes ein. Da habe ich abends für meine persönliche Andacht die Bibel aufgeschlagen, den 130. Psalm. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren hören auf die Stimme meines Flehens. So du willst, Herr, Sünden zurechnen, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn von einer Morgenwache bis zur anderen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm, und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Da habe ich gedacht und gesagt, lieber Gott, wenn das mir gilt, wenn du mich meinst, dann musst du mir das morgen zeigen, dass ich unter der Vergebung stehe, auch wenn ich etwas falsch gemacht habe. Und ich habe in der gleichen Straße weitergearbeitet. Und dann kam ich zu einer Architektin, schönes Haus, und ich führte ihr ein Gesundheitsbuch vor, war teuer. Und sie lächelte mich so an, ich war ja noch ein junger Mann damals, und ich wurde verlegen. Und da sagte sie, das Buch wollen Sie verkaufen? Ja, sagte ich. Ja, was reden Sie denn so lange? Haben Sie es dabei, bringen Sie es rein. Und so ging es dann Haus für Haus weiter. Große Anzahlungen haben die Leute geleistet, Bücher gekauft, so wie ich es noch nie erlebt hatte. Und an dem Abend habe ich gesagt, danke, lieber Gott, dass du mir bestätigt hast, auch wenn manchmal uns Gedanken aufkommen, hat Gott mich im Stich gelassen. An dem Tag habe ich Gott von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Gott hat sich für einen anderen Weg entschieden. Wenn er uns die Sünde vorrechnen wollte, die jeden von uns irgendwann bei irgendeiner Gelegenheit erwischt, dann hätte keiner eine Chance. Er hat sich dafür entschieden, Vergebung, Gnade, viel Erlösung. Das entspricht seinem Wesen. Das ist das, was ihm Freude bereitet, das ist sein Angebot. Das darfst du in Anspruch nehmen zum Abschluss dieses Jahres. Auch wenn sich da manches angesammelt hat in der Kiste. Manches, was dir nicht gefallen hat. Du hast ja noch 2 Tage jetzt. Du kannst es vor Gott ausbreiten. Du kannst sagen, lieber Gott, ich erinnere mich an das, was mir nicht gefällt. Ich bitte dich, vergib mir das. Und wenn da noch etwas ist, was du noch zu bereinigen hast, mit einem guten Freund oder sonst wie, bring's in Ordnung. Gott ist bereit. Keine Sorge. Das geht in Sekundenschnelle. Gott stellt dich nicht in die Ecke, wie ich's als Kind manchmal erlebt habe, wenn ich was verbrochen hatte. Das macht Gott nicht. Er stellt dich nicht in die Ecke. Er vergibt Sünde und macht einen neuen Anfang mit dir. An dem Tag kam eine große Freude in mein Leben, weil ich Gott besser kennengelernt hatte. Das hat mir Mut und Kraft gegeben für alle Aufgaben, die ich wahrzunehmen hatte bis heute. Und diese Befreiung kann jeder erleben, der sich mit vermeintlichen oder tatsächlichen Lasten an Gott wendet. Das Volk damals in der Gefangenschaft war ja schuldbeladen. Sie waren ja verzweifelt, niedergedrückt, von dem Gedanken, Gott hat uns verlassen. Aber Gott hat ihnen eine ganz andere Antwort gegeben. Ich lese sie nach einer neueren Übersetzung. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag. Ich gebe dir einen neuen Anfang. Ist das ein Wort, wenn bald ein neues Jahr beginnt? Du kannst die Kiste zurücklassen. Du kannst einen neuen Anfang machen mit Gott. Ein wunderbarer Gedanke, der auch mir Mut macht für ein neues Jahr, auch wenn ich schon viele Jahre erlebt habe. Und was damals dem Volk Gottes galt, es ist ja zunächst einmal Israel gesagt worden. Das gilt bis heute weiter, denn Gott ändert sich nicht. Darauf dürfen wir bauen und uns verlassen. Gott bewahrt uns die Treue. Er ist immer bereit für einen neuen Anfang. Aber das Wort, das prophetische Wort, das Gott damals dem Propheten Jeremia sagte, das reichte ja weit hinaus über die Gegenwart, die sie gerade erlebten. Gut, nach der Rückkehr in die Heimat haben sie ja neu wieder aufgebaut. Erst den Tempel, später dann die Mauern, das hat alles Jahrzehnte gedauert, unter Nehemia. Und da haben sie gesagt, gut, jetzt machen wir einen neuen Anfang. Aber aufgebaut haben sie mit den alten Steinen und den Tempel wieder auf den alten Grundmauern aufgebaut, in der guten Absicht, jetzt werden wir alles genau nehmen und Gottes Weisungen und Ordnungen befolgen. In Nehemia 10, Vers 1 lese ich, und darum wollen wir eine feste Abmachung treffen, sie aufzuschreiben, unsere Fürsten, Leviten und Priester sollen sie versiegeln und unterschreiben. Da bin ich schon ein bisschen bedenklich. Alles, was Menschen so unter Eid beschwören, das will ich tun, das nehme ich mir vor. Ich bin nicht gegen gute Vorsätze. Ich habe auch schon manchmal in den 50er Jahren etwas unterschrieben, was im nächsten Jahr anders werden soll, was ich auch bis heute dann durchgehalten habe. Gute Vorsätze sind nicht von übel. Aber sie haben gesagt, jawohl, jetzt geben wir es Gott schriftlich. 9-mal steht in diesem ersten Kapitel in Nehemia 10, Vers 1, wir wollen. Was mich bedenklich stimmt, denn das habe ich schon mal gehört, am Sinai. Mose, geh du hin, sprich du mit Gott. Wir wollen alles tun, was er gesagt hat. Und was ist daraus geworden? Der war 40 Tage weg. Der ist mit den Geboten, die sie halten wollen, ja nicht mal heil runtergekommen. Der hat sich ja unterwegs schon kaputt geworfen, die 10 Gebote. Denn sie hatten sie ja schon zerbrochen, hatten das goldene Kalb gebaut. Und deswegen bin ich so skeptisch, wenn hier die Leute sagen, wir wollen. Ja, all die guten Vorsätze, alles wollen wir beachten. Wie geht's dir denn mit all dem Guten, was du dir vornimmst? Kannst du von dir sagen, am Ende eines Jahres, wie der reiche Jüngling, alles habe ich gehalten von meiner Jugend auf, auch im letzten Jahr? Ich kann das nicht sagen. Was Gott damals durch Jeremia versprochen und fest zugesagt hat, übersteigt alles, was Menschen ihm versprechen können, wozu sie sich verpflichten können, was sie unterschreiben und in guter Absicht sich vornehmen können. Denn Jeremia sagt in dem gleichen Kapitel, in Jeremia 31, in den Versen 33 bis 34, da sagt Gott, ich werde einen anderen Weg mit ihnen beschreiten. Einen neuen Weg. Der neue Bund, den ich mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Ich, der Herr, sage es. Keiner muss dann noch seinen Mitbürger belehren, keiner seinem Bruder sagen, lerne den Herrn kennen, denn alle werden dann wissen, wer ich bin, vom Geringsten bis zum Vornehmsten. Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nicht mehr an ihre Schuld denken. Ich, der Herr, sage es. Habt ihr gemerkt, was anders ist in dem, was hier Gott sagt? Da steht 7-mal drin, ich will, ich werde, ich sage es. Und jetzt sagt mal selbst, wenn Gott etwas sagt und verspricht, hat das nicht ein ganz anderes Gewicht als das, was wir sagen und versprechen? Auch das hat sich mir in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts tief eingeprägt. Der Gemeindeleiter und ich, wir haben unseren Präsidenten für den Westdeutschen Verband bedrängt, Bruder Gmeling, wir brauchen ein eigenes Gemeindezentrum. 2 Jahre haben wir ihn bedrängt. Wir hatten eine Versammlung zusammen mit, nicht zusammen, aber im gleichen Raum wie die Freimaurer. Und wenn die freitagsabends ihre Sitzungen hatten, die Nacht hindurch, und wir kamen am Samstagmorgen zu unserem Gottesdienst, dann schwebte der Qualm noch und der Alkoholdunst im Raum und wir wollten unseren Gottesdienst feiern. Wir haben 2 Jahre gesucht, dann ein wunderschönes Haus gefunden und da sagte unser Präsident in Anlehnung an ein Jesuswort von dem ungerechten Richter, da sagte er, um ihres unverschämten Geilens willen muss ich ihnen ein Gemeindezentrum schaffen, dass sie nicht zuletzt kommen und betäuben mich. Und das hat er dann uns verschafft. Und da haben wir gebaut. Und ein wunderschönes Haus. Und oben an einen Arzt vermietet. Der hat seine Miete hoch bezahlt, darüber noch an einen Unternehmer aus Berlin, der hat seine Miete bezahlt, obwohl er nur einmal im Monat kam aus Berlin. Ein wunderschönes Haus und wir hatten eine Kapelle hoch über der Weser, 20 Meter über der Weser, unten war der Stadtgarten in Bremen-Nord. Und da sagte der Präsident, wir wollen etwas Maritimes machen. Wir bauen zur Weserseite hin zwei Bullaugen ein, damit das maritime Element sichtbar wurde. Und in das eine Bullauge, römisch 1 bis 4, hat er ein Schmiedeeisern reinmachen lassen. Und in das zweite Bullauge, römisch 5 bis 10. Da fragte mich der Architekt, der kam nicht aus unserem Kreis, was soll das bedeuten? Da sage ich, das sind die ersten vier Gebote in dem Fenster und das sind die anderen Gebote, die sechs. Die ersten beschreiben unser Verhältnis zu Gott, die anderen sechs unser Verhältnis zueinander als Mitmenschen. Und dann sagte er, ich baue euch ein Sprechpult, da gehen unten schräg die Leisten zusammen und das soll ein Ausrufezeichen sein an die Gemeinde. Die Gemeinde soll aufgefordert sein, hier schaut ihr hin, hier wird das Wort Gottes verkündigt, da soll eure Aufmerksamkeit sein. Und da waren die beiden Bullaugen und hier war das Sprechpult. In den Bullaugen wurde es der Putz unansehnlich, durch das Schwitzwasser war ja ein Fenster. Und das wurde mürbe da, der Putz. Und da haben wir mit dem Präsidenten gesprochen, denn es war ja seine Idee. Wir müssen die 10 Gebote da rausnehmen aus dem Fenster. Das sieht nicht gut aus. Ist gut, sagt er. Aber dann werden wir ein anderes machen. Wir werden zur Weserseite hin, wo die großen Schiffe vorbeifahren, mit violetten Kacheln ein großes Kreuz dort einmauern in die Rückwand, dass alle Leute, die unten im Stadtgarten vorbeigehen und die Seeleute, die aus den Weltmeeren hier nach Bremen einfahren, dass sie erinnert werden, dass Gott etwas für uns getan hat. Dass ich jetzt nicht falsch verstanden werde. Die Gebote sind noch im Hause. Paulus sagt ja auch, die Gebote sind heilig, recht und gut, die sind nicht abgeschafft. Aber wenn sie nicht im Kopf und im Herzen verankert sind, dann nützt es auch nicht, sie mit Schmiedeeisen dort einzubauen. Mein Bruder war zu der Zeit Malermeister, der hat sogar die Oberfläche vergoldet. Nützt nicht, die sind noch im Haus, vielleicht im Keller, vielleicht oben auf dem Speicher. Aber es ist besser, sie im Herzen zu haben. Das hat mich bewegt, dass wir jetzt ein großes Kreuz den Leuten sagen, um sie an das zu erinnern, was Gott für uns getan hat. Der neue Bund schafft nicht die Gebote ab, aber sie sind nicht mehr auf steinerne Tafeln, sondern auf die fleischernen Tafeln des Herzens geschrieben. Dafür bin ich Gott dankbar und nehme das gern und freudig für euch, für unsere, eure Gemeinde in Anspruch. Was Gott uns damals zugerufen hat, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag. Ich gebe euch einen neuen Anfang. Danke Gott, dass du das ernst meinst und dass wir uns darauf verlassen können, an der Schwelle eines neuen Jahres. Ich wünsche euch Gottes Segen für das Jahr 2020 und ein gutes Gelingen beim Ausbau eures Gemeindezentrums, bei der Fertigstellung. Und ich wünsche mir, dass dort immer wieder von der Liebe und Freundlichkeit und Vergebungsbereitschaft Gottes etwas zu hören sein wird. Das wünsche ich euch. Amen.